Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Mensch, ich würde mal sagen, letzte Woche mit unserer Folge zu den Bareinnahmen, unter anderem in der Gastronomie, haben wir ja genau richtig die Folge veröffentlicht, als dann eigentlich mehr oder weniger gleichzeitig damit bekannt wurde, dass unsere Koalitionsverhandlungen gegebenenfalls darüber sprechen, einfach es für die Gastronomen oder die Läden insgesamt zur Pflicht zu machen, auch eine, immer eine Kartenzahlungsmöglichkeit oder zumindest eine andere Variante, außer das Bargeld noch als Zahlungsmittel zuzulassen.
Es wird für die Freiburger Eisdielen auf jeden Fall dann einen starken Wandel bedeuten. Bei meinen Lieblings-Eisdielen, wobei doch bei einer, die haben jetzt tatsächlich ein Kartensystem eingeführt zur neuen Eissaison. Aber also von meinen Top 3 Eisdielen akzeptieren nur eine akzeptiert da IC-Kartenzahlung oder überhaupt Kartenzahlung. Bei den anderen muss bar zahlen. Damit könnte es laut SPD-Vorschlag nun bald vorbei sein.
Ja, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen dargestellt, was da vielleicht der Grund für sein könnte, ja, weil man ja vielleicht doch mit dem Bargeld und der offenen Ladenkasse, bei der man eben dann nicht jeden Umsatz einzeln aufzeichnet, sondern nur am Ende des Tages das Bargeld zählt, weil das ja vielleicht doch einlädt zum Betrug. Das ist sicherlich der Hintergrund, dass man das abschaffen will oder da zumindest diese Pflicht einführen will, auch EC-Zahlungen zu akzeptieren, weil man dann natürlich für die Betriebsprüfer das Ganze auch ein bisschen einfacher macht, vielleicht aufzudecken, wenn man so Indizien hat, wann ist jetzt auch mal mit Karte gezahlt worden, wann hatte der Laden also offen, wie viel Umsätze werden da durchschnittlich erzielt. Das ist ja alles einfacher auch herzuleiten, wenn es insgesamt so ein paar echte Zahlungen gibt, die man wirklich auf dem Konto nachvollziehen kann. Ich denke, das steckt da dahinter. Und interessanterweise haben wir auch ein Feedback zur letzten Folge bekommen von einem Außenprüfer, von Robert, ja. Viele Grüße gehen raus, ja. Fabian, jetzt wo wir wissen, dass das Finanzamt mithört, müssen wir uns ein bisschen, mehr zusammenreißen wahrscheinlich, ja.
Ich kann vielleicht von gestern auch noch eine Story erzählen, auf die Gefahr hin, dass BFH-Richter mithören, aber hau erstmal Roberts Feedback raus.
Ja, Robert, also erstmal danke für dein Feedback auf jeden Fall, ne? Und du willst nochmal klarstellen, das haben wir dann in der letzten Folge wohl nicht so richtig gut zum Ausdruck gebracht, dass es grundsätzlich nach der Abgabenordnung eben eine Pflicht gibt, jeden Geschäftsvorfall einzeln aufzuzeichnen. Wenn man aber eben so eine offene Ladenkasse hat, also keine elektronische Kasse einsetzt, dann gibt es Vereinfachungen. Und diese Vereinfachungen können aber auch nur Unternehmen nutzen, die Waren an eine Vielzahl von Personen verkaufen, die ihnen nicht bekannt sind. Nach meinem Verständnis kann man das auch auf Dienstleistungen übertragen im bestimmten Umfang. Also es ist eine Vereinfachung, dass man eben so eine elektronische Kasse nicht einsetzen muss, eben nur unter bestimmten Umständen. Das war, glaube ich, ihm nochmal wichtig, dass wir das rausstellen, dass das also einfach eine Vereinfachungsregelung ist und grundsätzlich schon jeder Geschäftsvorfall einzeln aufzuzeichnen ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig dargestellt. Interessant fand ich auch nochmal, was er sagt aus seiner Praxis in der Betriebsprüfung, dass selbst wenn dann so eine elektronische Kasse eingesetzt wird, eben die Daten weiterhin zum Teil nicht gespeichert werden. Er hat das zum Beispiel nochmal benannt, dass es manchmal sogenannte Zwischenrechnungen gibt, die da ausgestellt werden. Also da kann man auch mal selber drauf achten, wenn man irgendwo einkauft, bezahlt und dann bekommt man den Zettel ausgehändigt, wo dann Zwischenrechnung draufsteht. Das könnte dann wohl darauf hinweisen, dass die Kasse, wie auch immer, das dann noch möglich ist, doch noch in so einer Art Testmodus oder so ist, in der sie dann eben nicht mitschreibt. Das ist wohl nach seiner Erfahrung schon ein größeres Problem. Deswegen, also zumindest verstehe ich ihn jetzt so, dass das schon auch eine große Erleichterung für die Prüfer wäre, und das liest man ja auch immer wieder, wenn man einfach sagen würde, es gibt diese Möglichkeit nicht mehr, mit so einer offenen Ladenkasse zu arbeiten, also einfach irgendeine Geldschatulle oder ein Portemonnaie in der Hosentasche, sondern man muss jeden Verkauf von Eis oder jede Frisur, die man schneidet und dafür Geld bekommt, wirklich auch einzeln erfassen. Das würde wohl dazu führen, dass man da viel besser kontrollieren könnte. Und vielleicht, um das Feedback noch zu Ende zu bringen, weil ich fand es wirklich interessant, deswegen lese ich es oder trage ich es auch komplett vor, hat er auch nochmal gesagt, in Italien, ja, das haben wir beim letzten Mal nicht gesagt, da haben wir zwar auch in Italien erwähnt, aber da ist es ja so, da gibt es ja auch diese Bon-Ausgabepflicht, die haben wir hier auch. Bei uns ist es ja so, dass man den Bon, also dass man angeboten bekommen muss, den Bon mitzunehmen, aber man muss ihn nicht mitnehmen. Ja, man kann jetzt als Eiskunde sagen, ja, nee, Bon kannst du behalten, will ich nicht. Aber in Italien ist das wohl so, dass wenn man den Bon nicht mitnimmt, dass man gegebenenfalls auch als derjenige, der das Eis gekauft hat, dann ins Fadenkreuz geraten kann und sich der Steuerhinterziehung oder ein Bußgeld zumindest bekommen könnte, wenn man diesen Zettel nicht mitgenommen hat. Also da ist es wohl sogar verpflichtend, dass man den Zettel mitnimmt. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung für uns in Deutschland wäre. Ich hoffe nicht. Das würde mir jetzt persönlich ein bisschen zu weit gehen. Ich glaube auch nicht, dass das am Ende wirklich so viel bringt. Aber ja, mal schauen. Ja, also da scheint schon was dran zu sein, dass die Abschaffung der offenen Ladenkasse und die Pflicht, auch andere Zahlungsmittel außer Bargeld zu akzeptieren, dass das wohl viel bringen könnte. Wie ist denn deine Meinung dazu, Fabian?
Bargeld ist geprägte Freiheit, ja. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man manche Sachen auch noch mit Bargeld kaufen kann, auch aus Kundensicht, weil ich möchte da nicht, dass meine Krankenkasse meine Beiträge erhöht, nur weil ich irgendwas Ungesundes einkaufe. Ja. Ich finde es ganz gut, wenn man die Wahl hat. Nichtsdestotrotz hätte man dann ja in dem Fall als Kunde zumindest noch die Wahl, dann auch bar zu zahlen. Ja, also man muss natürlich sehen, dass viele, die natürlich nur Bargeld akzeptieren, oder was heißt viele, aber ein oder manche, ohne jetzt den Hass auf uns zu ziehen von den Gastronomen, manche natürlich das auch bewusst nutzen, um da mal, sagen wir mal, Steuergestaltung zu betreiben. Ja, so als Endkunde zahle ich am meisten eigentlich mit Karte. Von dem her bin ich eigentlich pro EC-Kartenzahlung. Mir ging es auch manchmal so, dann habe ich irgendwie das Schild am Eingang nicht gesehen oder vielleicht gab es auch gar keins und dann beim Zahlen hat es dann gehießen, ah nee, nur Bargeld und dann bist du dann irgendwie 1,4 Kilometer. Ich war mal in so einer Strause, heißt es bei uns, also temporär geöffnete Gastronomiebetriebe in Baden-Württemberg. Und dann hat es dann irgendwann gesagt, wir nehmen nur Bargeld und dann war das halt wirklich in so einem Dorf und dann musste man halt wirklich zum nächsten Geldautomaten dann fahren und je nachdem, was man schon intus hatte, fällt es manchmal schwer. Also muss ich da gucken, wie ich dann jetzt noch an Bargeld komme. Also für den Kunden ist es sicherlich angenehmer, wenn beides akzeptiert wird, für den Gastronom mitunter zur Steuergestaltung weniger. Aber da wir ja immer zur Steuerehrlichkeit aufrufen, kann man das machen. Ja, das wird wahrscheinlich ein paar Gastronomen schon ärgern und ja, kann es auch irgendwo nachvollziehen.
Da könnte ja der Deal sein, dass man eben jetzt sagt, na gut, wir senken ja für euch auch wieder die Umsatzsteuer. Das ist ja auch zumindest der Plan oder zumindest das Versprechen der CDU. Vielleicht könnte das ja der Deal sein.
Ist auch dafür.
Ja? Okay,
also,
naja, gut, siehst du
dann. Ich glaube, das wird kommen, sage ich jetzt einfach mal. Wobei wir haben auch gesagt, der Soli ist verfassungswidrig. Ja? In letzter Zeit, Christian, sind wir nicht mehr so tippstark wie früher.
Das stimmt, ja. Da habe ich mich auch gewundert, ja.
Ja, wir sind, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, aber lass uns noch mal die Ladenkasse abhandeln, ja. So der Deal, okay, es gibt weniger Mehrwertsteuer, je nachdem, was man halt verkauft und was für eine Art Gastronomiebetrieb man hat, ja, bringt es dann je nachdem vielleicht wenig, aber ja, bin mal gespannt, ob das kommt und nur weil man jetzt eine EC-Kartenpflicht einführt, sag ich mal, wird man natürlich nicht die Schwarzgeldsachen austrocknen, solange man, und das wird man akzeptieren müssen, Bargeld muss akzeptiert werden, ja, da wird man auch als Gastronom und als Kunde Mittel und Wege finden, wenn man was am Fiskus vorbeimachen will, das weiterhin zu machen, ob es dann so einen riesen Impact hat, wenn man dann EC-Kartenzahlung anbieten muss, weiß ich nicht, aber es wird wahrscheinlich ein paar Gastronomen auf jeden Fall ärgern.
Ich meine, andererseits ist es vielleicht auch so, mein letzter Satz dazu, dass das vielleicht auch so ein bisschen zur Wettbewerbsneutralität beiträgt, weil ich das schon auch ich habe natürlich auch einige Gastronomen in der Mandantschaft und die sind natürlich alle ehrlich, ja, ist ja klar, sonst wären sie nicht meine Mandanten.
Na klar.
Ja, und aber also ich meine, das ist gar nicht so ironisch und natürlich ärgern die sich auch über das Geschäft nebenan, was dann eben da alles oder ne, vielleicht einen großen Teil der Umsätze nicht versteuert, dann gleichzeitig mit dem Geld die Mitarbeiter schwarz bezahlt, die alle nur mit Minijob angestellt sind und den Rest so auf die Hand bekommen und so. Das ist natürlich irgendwo ein unfairer Wettbewerb dann auch, ne? Und insofern das irgendwie fair zu machen und wenn die aktuellen Kontrollmechanismen da nicht so richtig ausreichen, oder das haben wir ja letzte Woche auch gesagt, es geht ja dann oft so in die Richtung, dass man sagt, ja, keine Ahnung, schätze ich mal irgendwas dazu, orientiere mich hier an der Richtsatzsammlung und das sind dann gleich vielleicht viel zu hohe Beträge, wo dann gleich wieder alle schreien, das Finanzamt ist eine Mafia oder sowas, ja, zumindest lese ich das immer mal bei Social Media, das ist ja irgendwie auch unschön. Insofern vielleicht hilft das ja so ein bisschen, das zu versachlichen, die ganze Thematik.
Ja, lass uns mal noch kurz zum Soli kommen. Das haben wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht thematisiert. Also Christian und ich lagen daneben. Wir haben eigentlich auf eine Verfassungswidrigkeit spekuliert, aber die Richter beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe haben gesagt, nee, es ist noch nicht verfassungswidrig, da auch Ökonomen gesagt haben, so der Mehraufwand der Wiedervereinigung ist noch da. Ja, hat mich persönlich überrascht, wobei da einige Ökonomen, die angehört wurden, gesagt haben, nee, nee, das ist schon irgendwie mit Auslaufen des Solidarpakts 2 vorbei, ja, so um die 2019. Mhm. Und andere Ökonomen haben gesagt, nee, nee, halt mal, also wir schätzen noch bis mindestens 2030, dass es da mehr Aufwand gibt aus der Wiedervereinigung, der auch finanziert werden soll und muss. Und deswegen gab es da keine einstimmige Meinung und die Richter haben sich dann den Ökonomen mit angeschlossen, die eben gesagt haben, es gibt noch einen Mehraufwand. Ob der jetzt 2030 auslaufen wird, weiß man nicht. Dann könnte es verfassungswidrig werden. Nichtsdestotrotz weiß man nicht, ob es dann 2030 dann abgeschafft wird. Die Politik könnte es jetzt schon abschaffen. Also wenn jetzt CDU, CSU und SPD sich einigen, ja, wir wollen kein Soli mehr, dann könnte man den Soli abschaffen, aber ich glaube, bei aktuell knapp 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen, somit mehr als die Erbschaftssteuer, auf die wir heute auch noch zu sprechen kommen, glaube ich nicht, dass die von sich aus das abschaffen. Und ganz interessant, ich habe da ein Posting drüber gemacht bei LinkedIn und habe dann so flapsig geschrieben, naja, dann 2030 dürfte es dann der ganze Spuk vorbei sein, weil es eben dann kein irgendwie mehr Bedarf gibt für die deutsche Einheit. Und dann hat ein Steuerberater, liebe Grüße, hat einen sehr guten Kommentar geschrieben. Ist ja bei LinkedIn auch nicht immer der Fall. Er hat geschrieben, ja, er wird noch was ergänzen. Und hat dann praktisch auch aus der Gesetzgebung geschrieben, aber wenn man mal die Gesetzestexte und die Begründung anguckt, dann ist es auch für Mehrbelastung in anderen Ländern, also Konflikte am Golf und so weiter und so fort, in Ländern im Mittelost- und Südeuropa auf dem Weg zur Marktwirtschaft. Und wenn man natürlich das mit einbezieht, da ist gefühlt jede Argumentation dann gut, um den Soli zu erhalten. Also selbst wenn jetzt irgendwie der Mehrbedarf zur deutschen Einheit wegfällt, können es dann trotzdem noch weitere Gründe für den Soli geben. Also ich glaube, nachdem ich vor 3 Wochen noch was komplett anderes gesagt habe, glaube ich mittlerweile, dass der uns noch ein paar Jährchen begleiten wird.
Mhm. Viele hatten ja auch noch die Hoffnung, dass es vielleicht gegen die Gleichheit verstößt, weil man vielleicht sagt, okay, jetzt müssen es ja noch die Reichen zahlen, ja, dass das, warum sollen eigentlich nur noch die sich an diesen besonderen Kosten beteiligen und die anderen nicht, aber das war ja auch kein durchschlagendes Argument, ja. Und insgesamt ist das, du hast auch recht, bei LinkedIn habe ich auch wirklich einige Kommentare gelesen. Ich glaube, das lag auch daran, dass das Urteil genau zu dem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als dann das irgendwie mit der CDU und den Schulden und dem Grundgesetzänderungen im alten Bundestag rauskam. Das war, glaube ich, alles in der Woche. Da waren, glaube ich, viele sehr angespannt und fragten sich so, wie ist das eigentlich mit der Demokratie? Hoffentlich sind die Gerichte noch für uns da. Und waren dann, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht, dass das Bundesverfassungsgericht da eben nicht der Exekutive oder auch Legislative mehr Schranken sozusagen aufgestellt hat. Ne? Das hätten sich dann, glaube ich, viele ein bisschen mehr Engagement des Bundesverfassungsgerichts hier gewünscht. Aber ja, so ist es jetzt eben.
Ja, ich sehe gerade, du hast ja auch kommentiert. Damit hätte ich nicht gerechnet.
ich tue da was für den Algorithmus für dich, Fabian.
Ja, sehr gut, natürlich. Sehr gut. Ja. Wenn du dir noch was Gutes tun willst, abonniere unter steuerfabi.de/newsletter mein Newsletter.
Ja, du hast den, bekomme ich immer. Ja,
sehr gut, ja. Sehr gut. Ja, soll man mal auf die weitere Diskussion Richtung Erbschaftssteuer eingehen? Weil da ist ja auch einiges im Argen, ja. Ja.
Genau, also Erbschaftssteuer, da wird ja, glaube ich, auch drüber gestritten, gerade in den Koalitionsverhandlungen, weil es natürlich so ist, dass es einerseits eine Erbschaftswelle in Deutschland gibt. Ja, demnächst wird viel mehr Vermögen vererbt werden oder verschenkt werden. Das hängt mit der Demografie zusammen. Und dann haben wir ja in Deutschland die besondere Situation, dass einerseits die Freibeträge gar nicht mal so hoch sind. Kommen wir gleich nochmal zu. Und deswegen die Erbschaftssteuer schnell eintritt, aber Unternehmensvermögen ja eigentlich fast vollständig von der Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer befreit ist, wenn man sich an bestimmte Auflagen hält und das natürlich auch so eine gewisse Ungleichbehandlung ist, ja, dass also diejenigen, die Unternehmensvermögen vererben, da viel besser natürlich gestellt werden als diejenigen, die irgendwie Immobilien vererben. Und das regt natürlich auf. Viele sind der Meinung, das kann so nicht stehen bleiben, da muss man was machen, auch die Unternehmenserben müssen zur Kasse gebeten werden. Und ich finde, das ist deswegen ein guter Zeitpunkt. Man weiß ja nicht, ob sich da die SPD durchsetzt mit ihrem Wunsch, das anzupassen. Deswegen einerseits vielleicht nochmal die aktuelle Regelung kurz darzustellen, um zu überlegen, muss ich vielleicht noch was machen, bevor die Gesetzesänderung kommt. Und vielleicht, damit sich auch jeder so ein bisschen eine eigene Meinung bilden kann, muss das jetzt geändert werden oder nicht. Also das möchte ich jetzt mit den nächsten Ausführungen erreichen.
Bist du kontra Erbschaftssteuer, Christian?
Das wird man am Ende erfahren. Also gut. Ja, also, ich weiß nicht, du hast mir erzählt von dem Steuerzahlertag, wo du jetzt warst, dass manche Richter sagen, also, so komplizierte Steuern sollen ruhig da bleiben, dass wir alle noch was zu tun haben, oder? Wie war das?
Ja, ich muss sagen, ich sitze hier gerade in Berlin im Hotelzimmer. Wie zu oft und war gestern auf dem Textforum in Berlin ja, mit namhaften Leuten auf dem Panel, also Präsident der Bundesfinanzakademie AD, dann Richter vom Bundesfinanzhof, dann Steuerleiter von diversen DAX-Konzernen und so weiter. Und hat einen Richter vom Bundesfinanzhof, also alle haben eigentlich so gegen Bürokratie gesprochen, haben gesagt, hier, die Steuergesetze müssen einfacher werden. Und ich habe mal noch Applaus bekommen, weil ich gesagt habe, nur weil es jetzt ChatGPT gibt, muss man nicht meinen, dass man jetzt noch längere Texte verfassen muss. und dann haben sich eigentlich alle auf der Bühne, auf dem Podium ausgesprochen, dass man halt einfache Steuergesetze braucht. Und dann hat die Aussage eines Richters vom Bundesfinanzhof doch schon stark verwundert, sage ich mal, und so ein Raunen durchs Publikum gegangen, der gemeint, ja, so einfach sollte es auch nicht werden, weil wir wollen ja alle unseren Job nicht verlieren. Da habe ich auch gedacht, ja, weiß auch nicht, aber ja, lassen wir mal so stehen. Also das hat mich auf jeden Fall gewundert. Ja.
Also das ist zumindest nicht unsere Motivation für unsere Meinung, die wir dann jetzt gleich noch treffen werden, oder?
Nee. Also es hat jetzt auch ein Finanzgericht entschieden, dass das Vermögen aus dem angloamerikanischen Trust, ja, nicht der Erbschaftssteuer unterliegt nach dem Recht von Guernsey. Ja, also so Fälle bearbeiten die Gerichte. Ich glaube, dass es wirklich einfach wird. Da sind wir noch wirklich Jahre, vielleicht Jahrzehnte davon entfernt. Ein bisschen einfacher können es werden. Vielleicht da noch eine Anmerkung, vielleicht hört es jemand, das hat mich tatsächlich schon jemand angeschrieben auf mein LinkedIn-Posting, die das jetzt mal mitnehmen ins politische Berlin, die Kleinunternehmerregelung. Ja, da ist es jetzt aktuell so, beim Gründungsjahr hat man nur einen Umsatz von 25.000 Euro, wenn man den überschreitet, beispielsweise an Heiligabend und dann irgendwie 100 Euro dann drüber ist, muss man dann unterjährig vielleicht am Weihnachtstisch bei der Gans seinen Kleinunternehmerstatus abgeben und die Rechnungen dann neu mit Umsatzsteuer ausstellen und nicht wie jetzt andere Kleinunternehmer, die schon länger sind, 100.000 Euro Grenzumsatz haben. Also, falls jemand sich berufen fühlt, den Quatsch zu ändern, dann macht das gerne. Aber lass uns mal zurückkommen zur Erbschaftssteuer. Sollen wir mal die Steuerfreibeträge nochmal nennen?
Genau, also nochmal Ausgangspunkt, es wird sehr viel vererbt, ne? Also das will ich nochmal vorwegschieben, sagen wir 400 Milliarden Euro jährlich wird da wohl demnächst übertragen. Das heißt, da will man natürlich vielleicht auch ein bisschen was abhaben als Staat, ja. Und genau, was haben wir eigentlich für Freibeträge? Haben wir schon oft angesprochen, sind gar nicht so hoch aus meiner Sicht. Zwischen Ehegatten 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro. Enkelkinder, wenn die Eltern noch leben, 200.000, Urenkel 100.000. Und ansonsten gibt es nur einen Freibetrag von 20.000 Euro für alle anderen vorher nicht genannten, so kann man es sagen.
Unter anderem auch Geschwister. Ja? Also wenn der Bruder irgendwie stirbt, hat die Schwester dann beispielsweise nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Ist auch relativ wenig.
Und das alles alle 10 Jahre, ne? Das kommt auch noch hinzu. Also ist gar nicht so gesagt pro Jahr oder so, ne? Sondern alles, was innerhalb von 10 Jahren verschenkt oder dann vererbt wird, wird dann gegebenenfalls zusammengefasst. Deswegen kann man schon schnell drüber kommen, ne? So das klassische Einfamilienhaus, was man ja mindestens mal steuerfrei vererben können sollte, wird davon vielleicht gar nicht mehr gedeckt.
Vielleicht soll mal gleich mal auf die Steuerbefreiung kommen. Vielleicht noch ein Satz zu den Prozentsätzen. Es geht los bei 7% und geht dann hoch auf 50%. Also 7%, wenn man jetzt beispielsweise was von Mutter an Tochter schenkt, bis 75.000 Euro. Und wenn man jetzt irgendeinem entfernten Bekannten was über 26 Millionen schenkt, beziehungsweise reicht schon über 13 Millionen, dann ist man schon bei 50%, muss die Hälfte abgeben, aber lass uns doch vielleicht nochmal auf die Steuerbefreiung bei Immobilien kommen, weil da gibt es ja auch ein paar ganz interessante Geschichten, die man machen kann, um eben keine Erbschaftssteuer zu zahlen.
Ja, genau, also das sollte man wissen, ne? Weil das ist ja jetzt auch das, wo wir gesagt haben, hey, das ist ja irgendwie ungleich, wenn man Unternehmensvermögen hat, dann ist das steuerfrei, kommen wir gleich noch zu. Und bei anderem Privatvermögen, wie eben zum Beispiel Immobilien, ist das nicht der, muss man eine hohe Steuer zahlen. Aber glücklicherweise ausgenommen sind die selbstgenutzten Immobilien, die sogenannten Familienheime, ja. Die kann man im Erbschaft, also die kann man steuerfrei vererben oder verschenken. Im Erbschaftsfall muss man eben dann danach 10 Jahre drin wohnen bleiben. Und da erlebe ich das so, dass das schon eine ganz schöne Hürde ist. Also das ist halt die Bedingung, dass man diese Steuerbefreiung bekommt, dass derjenige, der das Familienheim dann eben übernimmt, wenn es die Kinder sind, dann 10 Jahre lang das selbst nutzen. Und das ist oft ein Showstopper, finde ich, weil die Kinder halt sagen, ja, keine Ahnung, ich bin hier worldwide unterwegs, ja, ich will das eigentlich nicht selbst bewohnen. Und deswegen ist es eine ganz nette Befreiung für bestimmte Konstellationen, aber ich glaube, in vielen Fällen greift sie auch nicht, weil einfach die Erben dann nicht in dem Haus wohnen bleiben wollen. Ja, dann gibt es noch andere Grenzen. 200 Quadratmeter darf es höchstens sein, wenn es die Kinder bekommen. Das heißt, so richtige Luxusimmobilien sind dann auch ausgenommen. Und genau. Also schon nicht schlecht, aber führt natürlich in vielen Fällen auch ins Leere. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen praxisfern, wenn jetzt man irgendwie, keine Ahnung, dann doch merkt, ja, man will vielleicht ausziehen, ja, weil halt irgendwie die Lebensumstände geändert haben, dann ist es schon schwer, da Gründe zu finden, dass
Ja.
diese 10-Jahresfrist gebrochen werden kann.
Du musst schon ins Pflegeheim gehen oder so, ja.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch die Frage, ist es so zeitgemäß heutzutage noch so eine 10-Jahresfrist zu haben, ist ja schon lang. Ja? Vor allem, wenn es jetzt auf dem Dorf ist, zieht man irgendwie um wegen dem Job oder sowas. Ja, ja, also das ist dann schon nicht so realitätsnah aus meiner Sicht.
Tja, dann gibt es noch die Immobilien, die vermietet sind. Da gibt es zumindest eine kleine Steuerbefreiung, nämlich von 10%, wenn sie Immobilien zu Wohnzwecken vermietet werden. Also wenn es Wohnimmobilien sind, dann kann man immerhin 10% abziehen vom Wert der Immobilien. Und das ist auch noch ein Riesenthema. Wie sind eigentlich die Immobilien bewertet? Da gab es im Jahr 2023 auch nochmal eine Verschärfung. Ich meine, das war dann das Sachwertverfahren, ein bisschen zu höheren Werten führt. Ja, da muss man immer schauen, was hat man für eine Immobilie. Dann muss man gucken, welcher Wert, welches Bewertungsverfahren ist einschlägig. Und da kommt man eben oft dann jetzt doch zu Werten, die der tatsächlichen Realität entsprechen. Und gerade Immobilien, jetzt zuletzt gehen die Preise ja nicht mehr so durch die Decke, aber sind ja in der Vergangenheit auch stark gestiegen, sodass man da eben doch schnell zu hohen Werten kommt, mit denen man dann diese Erbschaft oder Schenkung bewerten muss und dann eben auch versteuern muss, sodass die 10% Befreiung natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein sind, glaube ich. Es gibt ja seit kurzem diese Möglichkeit, dann immerhin die anfallende Erbschaftssteuer zu stunden über 10 Jahre ohne Zinsen. Das ist § 28 Absatz 3 im Erbschaftssteuergesetz, das neue reingekommen jetzt Anfang des Jahres, weil man vermeiden muss will, dass man dann das notverkaufen muss. Ja, immerhin ein kleiner, auch wieder ein kleines Entgegenkommen, aber insgesamt natürlich schon blöd, wenn man da jetzt so eine Erbschaft hat und das eben die Immobilie erbt und darauf hohe Erbschaftssteuer zahlen muss. Wie ist das mit 300 Wohneinheiten, Fabian? Wäre das vielleicht eine Idee, dass man dann sagt, ja, der Erbschaftssteuer, ich bin jetzt schon so reich, dann kaufe ich halt noch mehr und wenn ich 300 habe, was passiert dann?
Ja, das ist natürlich schon ganz interessant. Also Hintergrund der Regelung ist, wenn man mehr als 300 Wohneinheiten vererbt, ist es erbschaftssteuerfrei, weil es zumindest in der Regel einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. Und da gibt es eben eine Regelung in den Erbschaftssteuerrichtlinien. Da gibt es einen ganz interessanten BFH-Fall, der hat gesagt, ja gut, aber es kommt jetzt nicht auf eine fixe Grenze an und es kann auch bei über 300 Einheiten Erbschaftssteuer anfallen. Da fand ich es ganz interessant, dass da das Bundesfinanzministerium ein Sprecher auch gesagt hat, ja, aber wir wollen ja da den Wohnungsmarkt entspannen und die Finanzverwaltung hat sogar einen Nicht-Anwendungserlass erlassen, dass man halt trotzdem immer noch diese Regelung nutzen kann. Bei mehr als 300 Wohnungen braucht man gegebenenfalls dann keine Erbschaftssteuer zahlen und ist für Ultrareiche, sage ich mal, auf jeden Fall eine Möglichkeit, das auch so steuerfrei zu vererben. Finde ich schon eine ganz interessante Regelung aus meiner Sicht. Ja,
aber es bleibt natürlich hoch umstritten, ja. Also ja. Einerseits muss man sich die Frage stellen, ist das überhaupt fair, ja, weil am Ende hast du dann jemanden, der hat vielleicht 200 Wohneinheiten, ja, und der kauft dann noch 100 kleine dreckige Löcher dazu, ja.
Gerhard Hörhan sagen
genau, würde. Ja, und kommt dann auf die 300 und hinzu kommen ja noch, also ich muss mich da nochmal mit auseinandersetzen, diesen BMF-Schreiben, das du gerade erwähnt hast. Ich habe zuletzt noch so ein Finanzgerichtsurteil gesehen vom Finanzgericht Münster vom 10.10.24, wo jetzt glaube ich auch die Revision anhängig ist. Die haben wieder gesagt, du musst schon da einen echten Betrieb haben. Also das war so ein Fall, da haben die hatten die 300 Wohnungen, hatten sogar Mitarbeiter, so eine irgendwie Hausmeister, die sich um die Wohnung gekümmert haben und hatten auch Photovoltaikanlagen und so, ne, dass man sagt, ja, da war ja schon neben den Wohnungen so ein bisschen betriebliche Sachen da, wir haben ja Strom verkauft und so, waren die Argumente. Das Gericht hat gesagt, nee, das reicht nicht, damit hier so ein richtiger Gewerbebetrieb vorliegt, musst du eigentlich auch irgendwelche Leistungen für Fremde erbringen und nicht nur für deine eigenen Mieter. Und das bleibt natürlich so ein bisschen abzuwarten, wie sich das Recht da entwickelt. Ja, das ist, glaube ich, momentan, sollte man das gut abwägen, sich beraten lassen, wenn man diese 300-Einheiten-Grenze für sich nutzen will. Aber noch gibt es sie, ne? Wobei man da natürlich auch liest, dass das eine Begünstigung ist, die eigentlich manche abschaffen wollen. Ist irgendwie auch willkürlich, ja. Also ich glaube, da kann man schon dem was abgewinnen, dass das vielleicht ist, nicht so passend ist.
Ja. Sollen wir mal auf die Unternehmen kommen? Da gibt es ja auch einige Begünstigungen.
Ja, das ist natürlich krass, ja.
Schon
Also,
ab einem Unternehmen, nicht erst ab 300.
ja, genau. Also eigentlich dann auch ganz egal, wie groß das ist, beziehungsweise nach oben hin gibt es dann schon Schranken, aber vom Prinzip, solange man eben eine gewerbliche Tätigkeit hat als Einzelunternehmen, als Personengesellschaft, Land- und Forstwirtschaft. Und selbst wenn man an einer GmbH beteiligt ist, solange man mindestens 25% der Anteile bekommt oder der Erblasser oder Schenker die hatte, handelt es sich um eben begünstigtes Vermögen. Und die Begünstigung, das ist schon krass, ja. Also du kannst das komplett Schenkungssteuer- oder Erbschaftssteuerfrei bekommen. Da gibt es so zwei Stufen. Das eine nennt sich Regelverschonung. Da bekommst du 85% steuerfrei und hast aber noch einen Abzugsbetrag von 150.000 Euro. Letztendlich kann man sagen, wenn das Unternehmen nicht mehr als 1 Million Euro wert ist, ist das auch komplett steuerfrei möglich. Und darüber hinaus muss man dann eben 15% ansetzen. Oder es gibt die Optionsverschonung, da ist wirklich alles steuerfrei. Aber also das gesamte Unternehmen, aber man muss halt dann gewisse Auflagen berücksichtigen, die jetzt auch gar nicht mal so ohne sind. Fabian, willst du die vielleicht kurz mal noch erwähnen?
Ja, es gilt natürlich, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, dann verschiedene ja, Steuerbefreiung bzw. dann Voraussetzungen. Also erstmal muss man schauen, dass man die Lohnsummen konstant hält, ja, mindestens 5 Jahre, wenn man eine Regelverschonung macht. Regelverschonung bedeutet, es gibt 15%, die nicht steuerbefreit sind, respektive 85%, die dann steuerbefreit sind. Da muss der Betrieb mindestens 5 Jahre eben fortgeführt werden und in diesen 5 Jahren müssen mindestens 400% der ursprünglichen jährlichen Lohnsummen konstant gehalten werden. Das ist eben dafür da, dass man eben die Arbeitsplätze erhält. Man kann es sogar erreichen, dass man ja 100% steuerbefreit bekommt, aber dann muss man auch über 7 Jahre statt über 5 Jahre dann die Lohnsummen konstant halten und auch 700%. Ja, also das heißt, man muss über 7 Jahre im Prinzip einfach gesagt die Löhne einfach weiterzahlen, wie sie vorher waren. Und das Verwaltungsvermögen darf maximal 10% betragen. Also die Vorstellung, wie sie in mancher Doku genannt wird, dass man einfach Yachten vererbt, ist dann auch nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Das wird, glaube ich, manchmal falsch dargestellt, ja.
Ja.
Und gerade mit dem Lohnsummentest, also ich habe das tatsächlich auch viel in der Beratung. Das ist schon auch jetzt nicht so easy, dann auf den Übertrag in die nächste Generation hinzubekommen. Gerade vielleicht bei Unternehmen, die ja, wir haben ja gerade irgendwie Wirtschaftskrise, jetzt Zölle und man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Und
Und
dann,
ChatGPT,
ja,
ja.
oder Disruption hier und da, ja. Also,
Ja.
das ist wirklich gerade wenn du so einen alteingesessenen Familienbetrieb hast, ne, wo sich viel ändern muss, dann sollen die Kinder das übernehmen oder erklären sich bereit, ja, das so in der Familientradition fortzuführen, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen und das eben vielleicht nicht an irgendein Private Equity Haus zu geben, der erstmal Kahlschlag macht, ja. Und hast dafür eben diese Auflagen und dieser Lohnsummentest, der ist nicht ohne, weil das war zum Beispiel auch in der Corona-Krise ein großes Problem. Da sind ja viele Mitarbeiter dann in Kurzarbeit gewesen oder eben, ja, man hat eben keine Löhne zahlen können, weil Betriebsschließungen waren und so. Und plötzlich hast du das Problem, dass du diesen Lohnsummentest nicht mehr erreichst und zahlst dann eben, obwohl noch eine Extrakrise dazukommt, weil du die Mitarbeiter nicht mehr weiter beschäftigen kannst, weil dir das Geschäft weggebrochen ist. Zahlst du da auch nochmal Erbschaftssteuer nach aus der Erbschaft von vor X Jahren? Boah, also ja, ich glaube, man will natürlich damit erreichen, dass man die Förder oder die Beibehaltung der Arbeitsplätze eben fördert, wertschätzt und deswegen diese Erleichterung überhaupt einrichtet oder gewährt. Aber ja, es ist halt in der Praxis schon auch nicht unbedingt wirtschaftsfreundlich dann auch, ja, weil eben gerade in der wirtschaftlichen Krise hat man dann hier eben auch noch das Problem, dass man Steuern nachzahlt für Phasen, in denen es dem Unternehmen mal besser ging, ja.
Jetzt Christian, kann man jetzt in unbegrenzter Höhe das einfach so entspannt steuerfrei vererben oder gibt es da irgendwelche Grenzen?
Ja, da sieht man also, diese Regelung ist halt wirklich auch immer wieder, ich will mal sagen, verschlimmbessert worden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es eingeführt wurde. Vor ein paar Jahren hat man eben gesagt, okay, das kann ja aber nicht sein, dass dann hier die BMW-Erben und so weiter, ja, die diese wirklichen Milliarden oder zweistellige Millionenvermögen bekommen, dass die da auch nichts von abgeben. Das fand man offensichtlich ungerecht und hat deswegen so Grenzen eingezogen. Da gibt es jetzt zwei Grenzen. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, gilt bis 26 Millionen Euro. Dann kann man diese volle, also hat man zwei Varianten, kann man einerseits diesen sogenannten Verschonungsabschlag bekommen. Alles, was dann über 26 Millionen vererbt oder verschenkt wird, da schmilzt dann die Steuerbefreiung ab. Und zwar immer um 1% je 750.000 Euro, die über die 26 Millionen hinausgehen. Und es gibt noch eine zweite Variante. Man kann einen Steuererlass beantragen, weil man nachweisen kann, dass man einen individuellen Verschonungsbedarf hat. Das ist dann der Fall, wenn man nicht aus seinem Privatvermögen mehr als 50% der Steuer begleichen kann. Ja, also wenn man zeigen kann, hey, ich muss hier irgendwie Teile der Firma verkaufen oder ich muss der Firma das Kapital entziehen, um die Steuer zahlen zu können, dann kann man da auch verschont werden. Und das Ganze gilt dann bis 90 Millionen Euro wert. Dann geht es nur noch über diesen Verschonungsbedarf, weil man eben nachweisen muss, hey, ich habe privat nichts, alles, was ich bekommen habe, ist die Firma. Und deswegen brauche ich einen Steuererlass, weil ich halt sonst einen Teil der Firma verkaufen muss. Ich glaube, so, ja, also ich, ist natürlich wirklich auch irgendwie alles kompliziert, ja, da mit individuellen Anträgen und Verschonungsabschlägen ist für mich irgendwie, also es ist kompliziert, ne? Sagen wir es mal so, oder? Das kann man, glaube ich, schon festhalten. Also die aktuelle Regelung ist sicherlich nicht optimal, aber führt halt schon dazu, dass in vielen Fällen auch das erreicht werden kann, dass keine Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer gezahlt werden muss. Zumindest zeigt das ja so die, zeigen das ja die Studien.
Ja. Ja, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, über die Verschonungsbedarfprüfung und da hat eine Follower von mir geschrieben, ja, Verschonungsbedarfprüfung, bla 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 und dann erzähl mal, wieso Döpfner 0 Euro Steuern auf leicht liquidierbare Milliardengeschenke zahlt, während wir alle 50% auf unser Einkommen zahlen, ja.
Aber und, was ist deine Antwort?
Ja, gut, ich meine, klar, es ist natürlich schon so, die Frage ist, was ist liquidierbares Unternehmensvermögen, ja? Also man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, wenn jetzt Erbschaftssteuer anfängt, warum gibt es diesen Verschonungsabschlag überhaupt, ja, oder auch eine Bedarfsprüfung? Man könnte jetzt einfach sagen, okay, man verkauft halt irgendwie Sachen, die man verkaufen kann, ja, was weiß ich, Lizenzen beispielsweise, ja, oder vielleicht sogar auch Gebäude oder irgendwas. Oder man nimmt einen Kredit auf, um natürlich das Unternehmen irgendwie zu befähigen, dann die Erbschaftssteuerbelastung zu tragen, beziehungsweise die Erben, ja, es gibt sicherlich Fälle, wo das dann unfair ist, ja, aber man kann halt nicht für jeden Fall ein eigenes Steuergesetz machen. Also ich glaube schon, dass dieser Ansatz, die Lohnsumme auch, du hast es ja beschrieben, auch wenn es manchmal schwer umzusetzen ist, konstant zu halten, das ist ja kein schlechter Gedanke. Somit werden ja auch Arbeitsplätze gesichert, die Sachen nicht liquidiert, um dann die Erbschaftssteuer zu zahlen. Das natürlich manchmal Fälle gibt, wo man dann sagt, okay, hätte der jetzt irgendwie eine komplette Verschonung seines Vermögens dann in der Erbschaft gebraucht oder bei der Schenkung, ja, da lässt sich sicherlich drüber streiten.
Mhm. Ja. Ist natürlich auch ansonsten gestaltungsmäßig, lässt sich da was machen. Du kannst ja einfach einen Windpark kaufen oder eine große Photovoltaikanlage. Das ist ja dann gegebenenfalls auch Betriebsvermögen, was du steuerfrei vererben kannst oder verschenken kannst. Also gibt natürlich schon auch Gestaltungsansätze da, sich einen Vorteil zu verschaffen, ne? Um eben irgendwie in das Betriebsvermögen hineinzukommen. Ja, also es ist schon die Frage, ist das denn verfassungsmäßig, ja, könnte man sich ja mal stellen, liest man auch in der Presse, dass das Bundesverfassungsgericht hier dieses Jahr noch eine Entscheidung treffen will, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, also es ist tatsächlich ein anhängiges Verfahren, Aktenzeichen 804 aus 22 und da geht es darum, ob denn diese Ungleichbehandlung von Unternehmensvermögen und Privatvermögen, ob die denn verfassungsgemäß ist, ja, mit dem Gleichheitsgrundsatz sozusagen vergleichbar oder zulässig ist, mit dem Gleichheitsgrundsatz so eine Ungleichbehandlung zu machen. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist das nur, geht es ja eigentlich erstmal nur um eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit einer Revision und letztendlich wird es dann dazu kommen, dass das wieder an den BfH zurückverwiesen wird und der muss dann nochmal erstmal über die Verfassungsmäßigkeit entscheiden, um es dann vielleicht wieder dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Zumindest so habe ich das interpretiert. Wenn nicht, wir haben ja hier viele kompetente Zuhörer, dann korrigiert mich gern. Aber ich meine, das ist so. Das heißt, so eine richtige abschließende Entscheidung wie jetzt beim Soli wird man da, glaube ich, dieses Jahr auch nicht bekommen. Vielleicht so eine Tendenz, ja.
Ja. Wobei, beim Soli ist es zumindest für die nächsten Jahre wahrscheinlich mal jetzt abgeschlossen.
Ja, meine ich ja, ne? Das ist ja in gewisser Weise abgeschlossen.
Ja, genau. Die Koalitionsverhandlungen schaffen den Soli doch noch ab, ja.
Ja, ich habe dann mal noch geguckt, was spricht eigentlich da so aktuell für die Regelung oder dagegen in verfassungsrechtlicher Sicht. Da ist zum Beispiel der Punkt Klarheit und Verständlichkeit. Ja, also das Bundesverfassungsgericht sagt eben, dass Steuergesetze klar und verständlich sein müssen. Steuerpflichtige sollen in der Lage sein, die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung zu erkennen und ihr Verhalten danach auszurichten. Immerhin, wenn sie das nicht tun, also oder weil sie sind ja auch gegebenenfalls mit einer Steuerhinterziehung, könnten sie ja bestraft werden, wenn sie sich gegen die Gesetze verhalten. Und deswegen muss eben so ein Gesetz leicht verständlich und klar sein. Und ich glaube, da wird uns keiner widersprechen, wenn wir sagen, naja, das trifft auf das aktuelle Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz nicht zu, oder?
Ja, gut, also wenn ich sehe, bei was für Gesetzen überall Fragezeichen in den Köpfen auftauchen, dann trifft es wahrscheinlich auf vieles für den Normalbürger im deutschen Steuerrecht nicht zu, ja.
Ein weiterer Punkt ist Erhebung und Vollzug. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema. Da hat mir auch letztens jemand erzählt, der jetzt in der Steuerbranche arbeitet und früher beim Finanzamt war. Der hat gesagt, als er da irgendwie ausgelernt hat, kam er dann auch in irgendeine Stelle, wo er dann dafür verantwortlich war, die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer festzusetzen. Und da waren irgendwie 7000 rückständige Fälle und er musste dann erstmal anfangen, irgendwie die Leute 6-7 Jahre rückwirkend da anzuschreiben, dass man jetzt noch Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer will. Das zeigt eben auch, dass der Staat da wohl nicht so richtig hinterherkommt, an manchen Stellen das überhaupt, dieses Recht überhaupt anzuwenden, ja, und dann auch die Steuer zu erheben. Und da ist schon auch was dran, weil die ganze Wertermittlung und so, ne, das ist ja auch immer das, was ich sage, warum so eine Vermögenssteuer sinnlos ist, weil die Wertermittlung so hoch ist, also oder der Aufwand dafür so hoch, ja, ich meine, ich würde mich freuen, aber am Ende ist das natürlich, steht das überhaupt nicht im Verhältnis zu den Steuereinnahmen, ja.
Absolut.
Und das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, ja.
Ja, es gibt ja einen Vorschlag, der gemacht wurde, ja, einfach diese ganzen Sonderregelungen wegstreichen, ja, und dann so eine Flat-Tax, ja, von 5-10%, das hat zumindest, glaubt der Clemens Füst, war es damals vom IFO-Institut vorgeschlagen und dann eben alle Vergünstigungen, auch die fürs Betriebsvermögen, wegstreichen. Ja. Was hältst du davon?
Lass uns vielleicht mal noch die anderen Vorschläge angucken, bevor wir es bewerten. Ja. Ich habe das hier nochmal ein bisschen zusammengetragen. BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, die sagen natürlich, es soll alles so bleiben, wie es ist. Die sind nicht der Meinung, dass das Betriebsvermögen überprivilegiert wird, weil das Vermögen steckt ja gebunden im Unternehmen und kann nicht ohne weiteres genutzt werden zur Steuerzahlung. Ja. Es müssten Gewinnausschüttungen oder Teilverkäufe erfolgen, um Steuern zu zahlen. Das sieht auch der Verband der Familienunternehmer so, ja. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, kann man sich vorstellen, sieht das ein bisschen anders. Die sagen natürlich, da sehen das Thema Gerechtigkeit, ja, finden das also ungerecht, dass Erben hier so privilegiert werden und der kleine fleißige Arbeiter dann eben es nicht schafft, so eben Vermögen weiterzugeben. Und sehen auch keine Risiken für ihre Arbeitsplätze, sind eben der Meinung, das ließe sich nicht empirisch nachweisen, dass wirklich zu Stellenabbau kommen würde oder irgendwie die Arbeitnehmer einen Nachteil hätten, wenn es diese Befreiung nicht gäbe. Und dann noch habe ich noch gefunden hier die Heinrich-Böll-Stiftung, die steht ja den Grünen nahe. Die haben wohl mal vorgeschlagen, lieber so eine Art Lebensfreibetrag zu machen. 1 Million Euro soll man pro Leben, ja, erben können, ganz egal von wem. Ne? Also da ist dann, merkt man eben auch so ein bisschen das Thema Ehe und Familie, spielt da nicht so die große Rolle. Finde ich schade irgendwie, dass man da keinen Unterschied macht, weil ich als Familienvater finde das irgendwie auch toll, dann für meine Kinder was zu hinterlassen und das nicht alles dem Staat geben zu müssen. Das ist hier offensichtlich nicht so das Thema. Tja, jetzt kommt unsere Meinung. Soll ich mal anfangen, was ich denke?
Ja, gerne.
Naja, also ich stelle mir ja so die Frage, ich kann das schon verstehen mit der Gerechtigkeit, habe ich auch so eine SWR-Doku irgendwie gehört oder so ein Podcast, die meinten halt, du musst dir vorstellen, alle laufen am Brandenburger Tor gleichzeitig los und eben jeder normale Mensch schafft eben gerade mal so, keine Ahnung, bis zur unter den Linden da nochmal sowieso, also ein paar Meter nur, was jetzt den Vermögensaufbau angeht. Und dann gibt es eben die Superreichen, die eben, keine Ahnung, bis nach Paris kommen mit ihrem Vermögen, ne? Um das jetzt mal so aufzuzeigen, wie unterschiedlich das ist. Insofern sagt man eben, naja, dass wenn eben so eine Vermögensungleichheiten bestehen, würde das ja auch demokratiegefährdend sein, Machteinfluss und so bilden. Und das wäre eben zu kritisieren und deswegen sollte man dagegen einschreiten mit so einer Steuer. Und ich meine, kann ich schon verstehen, dass viele das so sehen, aber ich finde es halt, dass das irgendwie zu kurz gedacht ist, weil, also ich sehe das nicht, dass irgendein Patriarch jetzt hier so in Deutschland irgendwie so eine Macht hat, dass man sagt, der nimmt da in die Politik Einfluss. Ich glaube, als Unternehmer ist man ja sowieso ganz schnell irgendwie gecancelt, wenn man was Falsches sagt. Also da sehe ich eigentlich schon noch so die ganzen staatlichen Institutionen und NGOs irgendwie so in der Übermacht. Also das sehe ich nicht so. Und für mich ist halt auch so die Sache, weißt du, du stehst ja als Unternehmer immer vor der Wahl, okay, lässt du das Kapital jetzt im Unternehmen oder konsumierst es? Also das ist ja quasi eine Entscheidung, die du triffst. Du entscheidest dich ja dafür, ich will das Geld nicht konsumieren, ich lasse es im Unternehmen dort weiter im Risiko, ich lasse es dort weiter arbeiten, ich stelle es für den Betrieb zur Verfügung und habe dafür natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist ja so, dass die kleinen Unternehmen eine viel höhere Eigenkapitalquote haben als vielleicht börsennotierte Unternehmen oder irgendwelche Unternehmen, die vom Private Equity aufgekauft werden, was ja vielleicht auch so das Thema wäre. Das heißt, die sind ja viel resilienter gegen Krisen und so. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung derjenigen gewesen, die das Unternehmen auch vererben, das Geld nicht zu konsumieren, eben nicht zu sagen, ich habe einen Privatjet oder ich habe einen extra großen Pool oder sowas, ne? Sondern die sagen halt, nee, ich lasse es im Unternehmen und ich finde, das wäre auch irgendwie dann ein gewisser, wenn du eh weißt, ja, du sollst jetzt hier dann, gut, 10% Steuer, weiß ich nicht, ob das schon reichen würde, um jetzt so viel das Verhalten zu ändern, aber ist ja auch, also eigentlich förderungswürdig, dass man sagt, nee, ich lasse das Kapital im Unternehmen und konsumiere es nicht, ne, und so könnte ich mir vorstellen, dass manche Erben vielleicht auch sagen, ja, ehe ich das hier alles abgeben muss oder einen großen Teil davon, dann verkaufe ich halt und dann gebe ich es aus, ja, und also das ist irgendwie meine Meinung, dass ich und vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, wenn man dann wirklich diese Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit so als wesentlichen Kritikpunkt ansieht, muss man ja auch bedenken, wenn dann jemand eben so einen Betrieb erbt und er will das Geld konsumieren, also will sich irgendwie ein eigenes Haus kaufen oder so, muss er ja was verkaufen, worauf er dann eine Steuer zahlt. Oder er muss eine Gewinnausschüttung machen, worauf er dann auch eine Steuer zahlt. Ja, also das heißt, am Ende kommt man ja früher oder später dann auch zu seinem Geld über die Ertragssteuern. Und ja, also deswegen wäre ich eigentlich dafür, dass eine Maximalforderung wäre natürlich, Erbschaftssteuer abzuschaffen, wie in Österreich. Ja, geht ja auch ohne, muss man ja auch sagen. Gibt ja auch Länder, die das gar nicht brauchen. Weil am Ende, ich weiß nicht, was sind die Steuereinnahmen? 10 Milliarden?
10 Milliarden.
Ja, ich glaube, die Steuererhebung ist sicherlich nicht so teuer, aber gut, ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist, aber da kann man sicherlich die Leute, die sich jetzt mit diesen Themen befassen, auch andere sinnvolle Tätigkeiten machen lassen. Ja, und hat ja dann auch irgendwie einen Wirtschaftsvorteil. Mal gucken, ob wir das jetzt noch rauskommen, wie hoch eigentlich die Verwaltungskosten für die Erbschaftssteuer sind. Sag mal deine Meinung, ich versuche das mal parallel rauszufinden.
Ja, also ich glaube, wenn man in mehreren Generationen denkt, gerade bei Familienunternehmen, die ja nicht darauf angelegt sind, irgendwie wie manche Aktien notierte Gesellschaft vielleicht auf ein Exit zu spekulieren, sondern wirklich das über Jahre, Jahrzehnte, ja, vielleicht sogar Jahrhunderte aufrechtzuerhalten, dann ist aus meiner Sicht diese Verschonung, ja, bei der Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen schon sinnvoll, weil gerade im produzierenden Gewerbe ist es ja oft so, dass das Kapital dann in Maschinen und Hallen steckt, ja, und dass mitunter die Gründer, Gründerin oder vielleicht auch die nächste Generation schon gar nicht so viel im Privatvermögen hat und auch nicht liquide im Betriebsvermögen hat, dass sie diese Erbschaftssteuer von dann, je nachdem, was dann durchgesetzt werden würde, von mehreren Millionen beispielsweise zahlen könnte. Also von dem her bin ich ein Freund von der Verschonung von Betriebsvermögen und finde es manchmal auch so ein bisschen schade, wie es dann sehr verkürzt dann in irgendwelchen Dokus dargestellt wird, dass man da wahnsinnige Geldbeträge oder anderes Verwaltungsvermögen da erben könnte, ohne dass man der Erbschaftssteuer zahlt, was ja auch nicht so ist. Das ist manchmal auch so ein bisschen, ja, Panikmache. Also die Unternehmer, Unternehmerinnen, die ich persönlich kenne und die sich mit so Themen wie Nachfolge beschäftigen, die schauen meist nicht irgendwie aufs eigene private Wohl, sondern bevor sie gefühlt auf die Familie schauen, schauen sie erstmal auf den Betrieb und auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und von dem her glaube ich, die Frage ist ja, wo ist das Geld besser dann aufbewahrt? Beim Staat, ja, man 1000 Milliarden Euro pro Jahr Steuereinnahmen, trotzdem reicht es nicht und die Schuldenbremse wird hier geöffnet. Oder beim Unternehmen, was dann wieder reinvestieren kann und vielleicht das Unternehmen zum Wachsen bringt. Und ein wachsendes Unternehmen mit mehr Gewinn bedeutet dann auch wieder mehr Einnahmen bei den Ertragssteuern, ja, also bei den Personengesellschaften und Einzelunternehmen dann über die Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Und bei den Kapitalgesellschaften wie GmbHs dann über die Körperschaftssteuer, den Soli, den es ja immer noch gibt, und auch die Gewerbesteuer. Und da ist ja vielleicht mehr gemacht, dann diese Unternehmen erfolgreich zu machen, um dann über die seinem Ertragssteuern da mehr Steuereinnahmen zu generieren. Vielleicht bringt es dann, weil das wird man irgendwie wahrscheinlich schwer schätzen, messen können, aber vielleicht ist es so, dass man über eine Erbschaftssteuerverschonung langfristig mehr Steuereinnahmen hat, da einfach die Ertragssteuern, ja, höher werden. Also von dem her ist auch die Frage, macht es insgesamt für die Steuerbelastung Sinn? Nichtsdestotrotz, ich war jetzt gerade Skifahren und da habe ich so.
Das ist ja mal ein Übergang, Fabian. Du
Ja, jetzt pass auf.
bist auch einer, der mehr Erbschaftssteuer zahlen muss, oder?
Ja, jetzt passt mir leider nicht so viel, ja, glaube ich. Ja. Aber da habe ich natürlich schon, ich meine, ich habe da aus meinem eigenen versteuerten Geld, was ich mir selbst erwirtschaftet habe, oder den Skiurlaub bezahlt. Und da muss man natürlich sehen, da sind natürlich schon einige, ich glaube, die dann irgendwie auf der Berghütte den Champagner trinken, wo, also ich will jetzt keinem irgendwie was unterstellen, aber wenn du mit 18, 19 da mit deiner Freundesgruppe irgendwie die Flaschen Champagner auf der Berghütte, also entweder warst du sehr früh unternehmerisch aktiv oder hast gut verdient, aber das ist meistens dann eventuell doch das Geld von den Eltern. Und mal abseits von diesem Finanziellen, ich erlebe es auch oft, nach Schenkungen oder allgemein, wenn so die Kinder so ein bisschen zu sehr gepampert werden, deswegen jetzt aufpassen, Christian, was ich sage, dann ist es oft so, wenn die so selber keinen Kampf haben,
Ja.
vielleicht den Kampf, den man selber hatte, ja, dass man irgendwie das Auto voll tanken kann, dann ist es schon so, dass man den auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, diesen Spirit nimmt, ja, vielleicht auch den unternehmerischen Geist und auch so das selbstbestimmte Handeln, das Leben in die Hand zu nehmen. Und vielleicht ist es auch als Elternteil gar nicht mal so schlau, ja, jetzt, wenn man ins Privatvermögen schaut, den Kindern irgendwie so viel zu ermöglichen, vielleicht so viel zu schenken, dass es selbst irgendwie gar keinen Ansporn mehr haben, irgendwas zu erreichen und es gar nicht gelernt haben, dass es auch sowas gibt wie ich muss fürs Geld arbeiten. Also da kenne ich auch in meinem privaten Umfeld so einige, wo ich manchmal denke, ja, da wäre es vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Es hätte vielleicht noch eine höhere irgendwie Schenkungssteuer gegeben, ja, um zumindest mal die Leute so ein bisschen zu motivieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Geld ja schon versteuert ist. Also oft gerade bei Personengesellschaften mit Kirchensteuer und so. Soli, ja, da ist ja die Einkommensteuer mehr oder minder auch die Unternehmenssteuer, hat mal 50% weg, dann zahlt man im privaten Bereich nochmal im Regelfall 19% Umsatzsteuer, wenn man sich was kauft, ja, hat also, wenn man das zusammenrechnet, eine Steuerbelastung, wenn man gut verdient und ein gutes Unternehmen hat, von über 50% schon zu Lebzeiten. Und warum soll dann dieses über 50% versteuerte Geld, ja, da haben wir noch Grunderwerbsteuer und so weiter und so fort, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, warum soll das dann zum Teil über 50% versteuerte Gelder nochmal versteuert werden, wenn der Staat mit etwa 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen pro Jahr dann die Schuldenbremse öffnen möchte? Ich meine, wie viel Geld braucht man noch? Vielleicht sollte man da eher an den Ausgaben des Staates mal arbeiten, bevor der Staat da ja, alles nimmt. Das war jetzt eine lange Predigt, aber ja.
Aber stimme ich dir absolut zu, weil du musst ja mal überlegen, wir sind ja jetzt auch in so einem Subventionsstaat irgendwie angekommen, ja. Irgendwie, dann war ja hier das Thema letztes Jahr mit Intel, dass die 10 Milliarden bekommen sollen, dass sie sich hier ansiedeln. Das heißt ja, der Staat nimmt dann den Unternehmern das Geld weg oder den Erben der Unternehmen das Geld weg, um dann bessere Entscheidungen zu treffen, in welche Unternehmen das jetzt investiert werden soll. Das ist irgendwie auch so ein Verständnis, wo ich mich jetzt nicht so wohl fühle, ne? Oder was nicht meinem Verständnis von Freiheit angeht. Ja, ich glaube, das ist besser in den Unternehmen aufgehoben, die es gibt, oder von den Unternehmern, die das eben aufgebaut haben. Und man muss jetzt das nicht einkassieren, um dann irgendwelche Subventionen auszuteilen. Wobei man auch sagen muss, die Erbschaftssteuer, um das jetzt nochmal fairerweise festzuhalten, die geht ja an die Länder, ja. Ist vielleicht auch ein Grund, warum sich da noch nicht so viel tut. Da ist es ja wahrscheinlich so, dass die Länder mit den besonders hohen Erbschaften, ich denke jetzt mal in Bayern und so, Baden-Württemberg sicherlich auch, vielleicht auf das Geld gar nicht so angewiesen sind. Ja? Hm. Wenn jetzt hier in Sachsen-Anhalt die Erbschaftssteuer erhöhst, da ist der Finanzminister nicht besonders erfreut. Das wird nicht
bei
Geld
euch überhaupt was vererbt.
Ja, du lachst jetzt so, ja. Natürlich ist das auch eine Ungleichheit, ja. Als Ostdeutscher hier halte ich da auch mal die Fahne hoch. Das ist schon auch natürlich dann ein Thema, weswegen ich verstehen kann, dass das irgendwie, ne, hier die westdeutschen Studenten, die dann herkommen und dann hier alle großen Wohnungen mieten und so. Aber keine Ahnung, ja, ist halt so. Also das finde ich jetzt auch kein Zustand, den man unbedingt korrigieren muss. Ja.
Es ist schon manchmal kurios. Ich war geschäftlich in München und dann war ich eingeladen in so einer, ja, so einem Edelitaliener, wird man es wahrscheinlich nennen, ne? Und das war nicht ganz interessant. Dann sind irgendwie, glaube ich, weiß gar nicht, ob die Jungs und Mädels überhaupt schon volljährig waren, dann wirklich in so einer Gruppe. Ich bin da rein und habe schon gedacht, ja, Gott sei Dank werde ich heute eingeladen, wenn ich mir die Preise anschaue. Und die sind dann irgendwie mit so einer 10er Freundesgruppe dahin, haben sich gar keine Gedanken gemacht, da gegessen, getrunken und sind dann wieder abgezischt. Ne? Ja, da muss man sich schon, also da muss man schon sagen, also irgendwie kann ich es manchmal auch verstehen, die Startbedingungen sind halt manchmal brutal unterschiedlich, ja. Andererseits muss man schon sagen, ob dann halt eine höhere Erbschaftssteuer was bringt, weil was passiert dann? Dann werden internationale Steuergestaltungen gemacht, dann wird geschaut, wo kann ich vielleicht das Geld ins Ausland bringen und so weiter und so fort. Also ob dann nur weil der Prozentsatz höher ist oder die Freibeträge geringer oder ein paar Ausnahmeregelungen gestrichen werden, heißt es ja immer noch lange nicht, dass dann mehr Erbschaftssteuer eingenommen wird, ja. Also es gab ja auch eine Reform der Erbschaftssteuer, das ist fast schon jetzt 10 Jahre, ja, weiß ich noch, das hat so angefangen in meinem Masterstudium und ja, also ich glaube nicht, dass selbst wenn man da an der Schraube dreht, dass da so viel mehr Erbschaftssteuer kommt, weil die am Ende dann wirklich viel zu vererben und zu verschenken haben, die suchen sich dann auch internationale Gestaltungen und schaffen es dann vermutlich auch wieder raus. Ja. Mhm.
So sieht's aus. Ja, Fabian, müssen wir mal gespannt bleiben, ne? Diese Woche, wir nehmen jetzt hier, glaube ich, am 8. auf. Diese Woche soll es ja, Friedrich Merz hat ja schon Druck, ja? Irgendwie hört man ja so aus der Parteibasis jetzt mal was vorzuzeigen und auch mal irgendeinen Erfolg zu machen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt ausgeht.
Ich bin ja in Berlin und ich treffe mich mit ganz interessanten Leuten. Vielleicht muss er schauen. Also wenn bei der nächsten Podcast-Aufnahme noch nichts Offizielles raus ist, kann ich vielleicht da nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Deswegen Podcast abonnieren nicht vergessen. Gern auch mein Newsletter, steuerfabi.de/newsletter auch nochmal erwähnt. Schaut bei Christian vorbei bei steuerberaten.de oder hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, viel Spaß bei deinen Treffen. Da bin ich ja schon sehr gespannt auf nächste Woche.
Ja, lohnt sich einzuschalten. Ich meine, du musst ja eh dabei sein,
Ja,
Christian.
nee, umso mehr. Ja, bin ich gespannt. Ich freue mich drauf.
Dito,
Also,
mach's
ciao,
gut.
ciao, tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.